Also wenn ihr seht, dass sich so langsam die Blume dreht, dann soll das nicht so die Uhr darstellen, auf die ihr schon achtet, weil ihr gehört habt, dass da so ein Prediger gekommen ist, dem man nicht so richtig trauen kann, wie lange er predigt. Sondern ich freue mich einfach an diesem schönen Buchzeichen. Das ist also richtig schön und ich weiß nicht, ob man das einführen sollte. Vielleicht kriegt man da ja mehr Menschen in die Kirche, nicht? Aber ich bin gespannt, was morgen alles so ausgeteilt wird. Ich habe das mal in Amerika mitbekommen, dass man da so, die sind ja so sportfanatisch und die haben da so gesagt, also wenn man da kommt, darf man denn, haben die so einen Basketball dahin gehängt, so einen Korb und dann konnte jeder dann so Bälle schmeißen und wer denn am besten wirft, kriegt dann entsprechend Buchpreise und so und das hat natürlich dann auch irgendwie gezogen, aber ganz bestimmt war das nicht der Sinn, warum wir diese Blume bekommen haben, sondern wie wir es gehört haben, soll es ein Zeichen sein und mit dem schönen Etikett da dran, Jesus liebt dich, freu dich, ist das ein ganz, ganz herrlicher Anfang zu einer Woche, die ich hoffe, das ja, bringt, was sie verspricht. Nämlich mit diesem Anfang hier, mit so freundlichen Gesichtern, wenn ich hier so rüber gucke, bis auf einige, die wissen noch nicht so ganz recht, wie sie gucken sollen. Vielleicht sind das auch die, die das hinten hingesetzt haben. Ich habe meine Brille nicht auf, ich kann immer nur die ersten Reihen so richtig sehen. Aber ich hoffe, ihr seid auch freundlich da drüben, da hinten. Ich hoffe, dass es wirklich eine Woche der Freude wird, denn ich... Und die fängt ja auch ganz gut an. Diejenigen, die heute so ein bisschen Nachrichten gehört haben, haben sich sicher endlich mal gefreut, dass was Positives durchgegeben worden. Helmut und Maggie freuen sich bestimmt heute ganz besonders, dass sie in Frankreich zu einem ganz herrlichen Abschluss gekommen sind. Ich weiß zwar nicht, ich habe keine Ahnung von Politik, aber die schienen so ganz erlöst zu sein, dass es jetzt mit Europa weitergeht. Und das ist sicher auch eine Freude. Und dann haben wir ja auch so einen Schlichter, der sich, das habe ich gerade in Nachrichten auf dem Weg hierher gehört, der sich ebenfalls freut, dass er wahrscheinlich die Arbeitnehmer und Arbeitgeber dahin bringt, dass sie irgendwie sich wieder vertragen und wieder anfangen zu arbeiten miteinander. Und das ist ja eine schöne Sache, aber diejenigen, die vielleicht auch Nachrichten gehört haben, haben sicher auch was Trauriges heute Morgen gehört oder überhaupt in den Nachrichten gehört. Und das ist, dass da heute der jüngste Heroinsüchtige mit 16 Jahren seinem Leben ein Ende bereitet hat. Er hat sich mit seiner Freundin einen Schuss verpasst und sich selber einen goldenen, wie er schrieb, somit den letzten. Und man kann jetzt stolz sein, in Frankfurt den ältesten und als auch den jüngsten Heroinsüchtigen, den einen über 30, weiß nicht, 34, 36, was sie gesagt haben, als auch heute diesen 16-Jährigen verzeichnen zu können. Menschen, die ganz bestimmt auf dem Wege waren, das Leben zu genießen, in diesem Leben Sinn zu finden, in diesem Leben Freude zu finden. Aber ich stimme dem zu, was das Düsseldorfer Komödchen mal vor längerer Zeit geschrieben hat, in dem politischen Kabarett, etwas über den modernen Menschen. Es schrieb oder es wurde da gesagt, Lebensangst und Kreislaufstörung, Hasten, Jahren, Kampf und Gier. Was stabil ist, ist die Währung. Was labil ist, das sind wir. Lass die Puppen schneller tanzen, ohne Ziel, in dem Getriebe hochgepeitscht durch Dissonanzen, ohne Glaube, Hoffnung, Liebe. Wenn ich das höre, dann merke ich, dass das tatsächlich schon eine lange Zeit her sein muss, als sie das gesungen oder gespielt haben. Denn sogar diese eine Zeile, was Stabiles ist, die Währung, stimmt auch schon nicht mehr. Aber ganz bestimmt stimmt das auch, dass wenn kein Glaube, Hoffnung, Liebe da ist, dann wird es ziemlich schwierig mit dem Leben. Denn wo keine Liebe ist, da ist ganz bestimmt absolut keine Hoffnung mehr. Und wo keine Hoffnung ist, da hört der Glaube an Gott und da hört der Glaube an den Mitmenschen und da hört der Glaube schließlich an sich selbst auf. Und darum finde ich es so wichtig, dass wir heute ein bisschen darüber nachdenken, darüber sprechen, was es heißt, die Freude, eine Freude zu kennen, und zwar die Freude, Nicht nur irgendeine Freude, nicht nur etwas, was mir im Moment gerade Spaß macht, woran ich so meine Freude habe, sondern von der Freude, die einzig dazu beiträgt, dass wir wieder Hoffnung haben und dass wir wieder Glauben haben, Glauben gewinnen an Gott, Glauben haben aneinander, Glauben vielleicht auch an uns selbst. Und das ist, dass wir die Freude kennen, geliebt zu sein. Dass das nicht selbstverständlich ist, das kennen wir alles aus unserem eigenen Leben, dass wir alle das durchmachen. Ich kann mich gut daran entsinnen, dass ich damals als kleines Kind, auch noch als Teenager, oft so abends in meinem Bett lag, und das sollte man mir eigentlich, hat man mir gar nicht so angesehen, ich war eigentlich immer ein sehr fideler Typ, aber ich habe so manches Mal abends dann im Bett gelegen und hatte so richtig Weltschmerz, habe mich in mein Kopfkissen hinein geheult, weil ich wirklich glaubte, allein zu sein und nicht geliebt zu werden. Das baute sich manchmal an einem Tage auf, dass man Schwierigkeiten hatte, nicht nur in der Schule, sondern prompt daraus resultieren auch noch mit den Eltern. Und wenn man sich hinging und bei seinen Freunden irgendwie Trost suchte, dann hat man vielleicht auch noch da noch mit denen Knatsch gehabt und war völlig alleine. Und man braucht diese Liebe, um überhaupt in diesem Leben etwas von der Freude zu erfahren. Eine Liebe, die ja nicht nur so einmal aufflackert, sondern wirklich da ist. Und ich denke da an dieses Wort aus dem Jeremia 31, da steht: ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ihr Lieben, ich wünschte, dass wir, wenn so viel Reklame gemacht wird für Liebe, die so wichtig ist, um wieder Hoffnung zu haben, um Glauben zu gewinnen, um die einfach nötig ist, um Freude in dieser Welt zu erfahren. Ich wünschte, dass mehr Reklame gemacht würde von dieser Liebe, die von Gott kommt, weil sie nämlich bleibenden Charakter hat. Hier wird etwas deutlich, wenn hier steht, ich habe dich je und je geliebt. Wenn es darum geht, wenn Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt, dann drückt sich hier, das habe ich zuerst gar nicht so richtig gesehen, aber lasst es einmal dieses Wort hineinsinken in euer Herz. Dann werdet ihr auf einmal raushören, dass es nicht nur dieses Angebot ist, nicht nur diese Aussage, dass Gott dich lieb hat, sondern hierhinter steckt noch etwas anderes. Hierhinter steckt die große Sehnsucht, die Gott hier zum Ausdruck bringt, dass er den Wunsch hat, geliebt zu werden. Ich habe dich je und je geliebt. Warum? Weil ich im Grunde eine ganz große Sehnsucht habe, dass du mich liebst. Und Gott weiß natürlich, dass er nicht rumgehen kann und betteln kann, lieb mich doch endlich. So wie wir Menschen auch das manchmal hören und manchmal zum Ausdruck bringen, das Einzige, was ich doch nur will, ist, dass mich jemand lieb hat. Aber wir können keinem befehlen, uns lieb zu haben. Die Eltern liegen einfach daneben, wenn sie irgendwie zum Ausdruck bringen, ihr Kindern, das Einzige, was wir wollen, ist doch einfach, dass ihr uns lieb habt. Wenn ein Mann auf einmal zu seiner Frau sagt oder umgekehrt, ich will doch nur eins, dass du mich lieb hast, das kann man einfach nicht befehlen. Wenn man das wirklich will, gibt es nur eins, diese Liebe zu geben. Und wenn Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt, dann drückt er eigentlich hiermit aus. Ich habe eine große Sehnsucht nach dir. Ich möchte von dir geliebt werden, aber ich weiß die einzige Art, wie es dazu kommt, dass du mich lieb hast und letztlich dann erfährst, dass ich dich lieb habe. Das ist das, dass ich dir meine Liebe zeige. Wenn hier in dem Jeremia gesagt wird, in diesem Buch, und der Prophet sagt und spricht hier die Stimme Gottes aus und sagt, ich habe dich je und je geliebt, denn es ist einfach von einer unbegrenzten Liebe die Rede. Je und je. Was Gott sagt, ist eigentlich, es ist nie etwas eingetreten, das mich dazu bewogen hat, aufzuhören, euch zu lieben. Oh, was tut mir das weh, zu sehen, dass Menschen manchmal dieser Liebe vorbeigehen und wenn man ihnen sagt, Jesus liebt dich, wenn man ihnen so eine Blume schenkt, freue dich, Jesus liebt dich, dann sagen sie, ich glaube nicht, dass mich Jesus noch lieben kann. Du, wenn Gott davon redet, dass er dich je und je geliebt hat und je liebt,
dann spricht er von einer unbegrenzten Liebe. Diese Unbegrenztheit zeigt sich dadurch, dass er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Also, so sehr, so groß ist diese Liebe, dass er seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt hat. Den hat er nicht zurückgehalten. Den hat er gegeben. Mit dem vollen Wissen, wenn er steht, dass er ihn gegeben hat, dann hat er ihn nicht nur mal hergeschickt, um Reklame zu machen. Hört zu, Leute, Gott liebt euch. Er wusste, dass alle diese Worte umsonst sind. Sondern zu demonstrieren, wie sehr er uns lieb hat, dass er sich hat nehmen lassen von diesen Menschen, die diesen Gott so hassen, die einfach diese Liebe Gottes so verdrehen, dass sie ihn genommen haben und ihn ans Kreuz geschlagen. Und diese ausgebreiteten Arme, ohne dass sie es wussten, sie haben ihn angenagelt, sprachen diese ausgebreiteten Arme davon, ich habe euch lieb. Warum lasst ihr euch nicht lieb haben? Und diese Liebe Gottes, die ist so unbegrenzt, dass sie tatsächlich sich gelöst haben von diesen Nägeln und der Auferstandene nur eins hat, der lebendige Herr Jesus Christus, dir heute zu sagen. Auch das verzeih ich dir, dass du einer von denen bist, die mich im Grunde mit verurteilt haben, dass du einer von denen bist, die dich mitgekreuzigt haben, dass du einer von denen bist, die mit diese Dornenkrone gewunden haben, um zu sagen und mit der Masse zu schreien, weg mit ihnen, wir wollen ihn nicht. Geh mal rum, sprich mal mit Menschen, frag mal, ob sie Liebe wollen. Oh, die wollen sie alle. Geh mal hin zu den jungen Leuten, frag mal, ob sie Freude wollen, die wollen sie alle. Die beste Freude, die suchen sie in der Liebe. Und wenn sie dann ganz enttäuscht sind und merken, dass all diese kleinen Liebschaften, Liebeleien und was da immer so angeboten wird, von Hamburg-Reeperbahn bis, weiß ich wo, zu dem letzten Schnulzenfilm oder Roman, der uns etwas vorgaukelt von einer Liebe, die so unbegrenzt ist, aber die doch so schrecklich begrenzt ist. Alles Liebe ist Gestammel, das ein Verliebter seiner Liebsten gibt, wo er verspricht, sie auf Händen zu tragen, sein Leben lang. Wir brauchen nur in die Statistiken zu schauen. Manchmal hält diese Liebe nicht mal ein paar Wochen. Mit Entsetzen stelle ich fest, wie viel Verliebte auseinandergehen. Unbegrenzte Liebe, die hat nur Gott. Aber nicht nur unbegrenzte Liebe. Die Bibel spricht davon, dass wir eine unverdiente, wir haben die nicht verdient. Oh, da ist nichts, was Gott letztlich in uns selbst reizen würde, dass er sagt, oh, diese Menschen will ich haben. Da ist nichts, was uns reizt, was Gott reizt, uns anzunehmen. Wisst ihr, das hat man mal in Amerika in einer Gemeinde gemacht. Da hat eine Gemeinde wirklich versucht, diese Liebe zu demonstrieren und die haben einfach gesagt, hier kann jeder reinkommen. Und damit auch jeder kam, denn ihr wisst ja selbst, dass nicht jeder so in die Kirche geht, da haben die gesagt, hier halten wir das sogar so, dass die Kollektenteller durch die Reihen gehen und wer Geld gibt, was übrig hat, gibt es und wer was nötig hat, der nimmt es. Damit haben, das haben die schnell aufgegeben, das haben die nicht lange durchgehalten. Wäre die Kirche pleite gemacht. Aber das eine war interessant natürlich, das sprach sich schnell herum und dann kamen die sogenannten letzten Typen. Ich sage euch, das kann man. Und die lieben vornehmen, nicht, Gemeindeglieder, die wunderten sich, als da so die ersten Schlurfis reinkamen. Nicht? Da kratzte sich plötzlich alles und da müffelte alles und so weiter. Nicht? Und dann nicht anständig angezogen, der eine kam mit offenem Oberkörper, man dachte, er wäre angezogen, es war nur tätowiert. Nicht? Und unmöglich, nicht? Und dann hätte man das mal sehen sollen, wie auf einmal die Gemeinde sich so ein bisschen zur Seite rückte und noch weiter zur Seite rückte. Man konnte nicht unbegrenzt lieben. Oh, man sagt das so leicht. Wir müssen uns lieb haben. Wie leicht demonstrieren wir für die Liebe zu diesen Menschen dort so JWD. Aber dann unmittelbar in der Klasse, in der Schule, am Arbeitsplatz. Solche, die wir irgendwie nicht verknausern können. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Gott hat uns so sehr lieb, als wir noch Feinde waren, hat er seinen Sohn in diese Welt geschickt. Um dir und mir zu sagen, du kannst noch so entfernt von mir leben. Du kannst dich noch so vehement gegen mich aufgeführt haben. Ich habe dich lieb. Und Gott hat nicht seinen Sohn gesandt, um für die Freunde zu sterben. Er hat seinen Sohn gesandt, um die verlorenen Menschen zu gewinnen, die im Grunde in Feindschaft mit ihm lieben, um ihm zu sagen, hör zu, ich habe euch lieb. Aber was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass diese Liebe, wenn er sagt, ich habe euch je und je geliebt, das heißt eigentlich doch nichts anderes, dass Gottes Sehnsucht nach Liebe von uns diese unbegrenzte, diese unverdiente, letzt diese unwiderrufliche Liebe gibt. Wisst ihr was? Letztlich können wir nichts tun, um Gott davon abzubringen, uns lieb zu haben. Und umgekehrt kannst du noch so viel unternehmen, wenn du glaubst, du müsstest Gott irgendwie erst dazu reizen, ihn uns lieber zu gewinnen. Wir können seine Liebe nicht verstärken, wir können seine Liebe nicht abschwächen. Er hat uns einfach lieb. Und das hat er uns bewiesen, dadurch, dass er alles gegeben hat. Alles in seinem Sohn. Denn alles andere, was Gott sonst gegeben hätte, hätte er aus dem Überfluss geben können. Sogar wenn er Engel für uns zu uns geschickt hätte, um uns zu sagen, ich habe euch so lieb, ich lasse sogar ein paar Engel raus, um unter euch Menschen zu leben, hätten wir gesagt, naja, was für ein großes Problem. Aber dass er seinen Sohn gesandt hat, mit dem vollen Wissen, die Menschheit nimmt ihn und schlägt ihn. Und er muss das erfahren an sich selbst, was er im Grunde in seiner Allwissenheit schon lange wusste. Die Menschheit ist rebellisch. Und Gott hatte nur einen Weg. Nur einen Plan. Diese Menschen zu gewinnen durch seine Liebe. Oh, Leute, ich kann nicht verstehen, warum immer weniger Menschen interessiert sind an der Liebe Gottes. Die machen gerade so, als wenn sie genug von der Liebe hätten. Dabei fehlt es uns da. Und weil wir keine Liebe haben, haben wir keine Hoffnung. Weil wir keine Hoffnung haben, haben wir keinen Glauben. Und wenn wir keine Hoffnung, Liebe und Glauben haben, dann haben wir auch keine Freude am Leben. Was sagt der Jeremia? Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum, und es ist nicht nur die Sehnsucht Gottes, geliebt zu werden, sondern hier steht, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Es ist nicht nur die Sehnsucht Gottes, geliebt zu werden, sondern es ist auch unsere große Freude, wenn wir wissen, wir werden geliebt. Nicht nur Gott sehnt sich nach uns, wir letztlich, ob wir es zugeben oder nicht, bei allem Versuch, wirklich das Leben zu gewinnen, das Leben zu meistern, irgendwo durch wenigstens eine Liebe den Sinn zu finden für dieses Leben, in diesem Ausdruck, auf der Suche nach Freude, nach der Suche nach Liebe, geben wir eigentlich zu, wir müssen geliebt werden. Ein Mensch, der nicht geliebt wird, geht kaputt. Und wenn wir mit heute einmal hineinsehen könnten, wie Gott die Dinge sieht, wenn wir heute einfach mal erleben würden, was so um uns herum geschieht, wenn wir heute einfach mal hier an diese weiße Wand werfen würden, was eigentlich hier sich alleine in dieser Gemeinde heute Abend abspielt, bei einigen, dann würden wir ganz bestimmt nur eins tun können. Wenn wir das sehen würden, dann möchten wir am liebsten diese Menschen, wenn es möglich wäre, überzeugen von dieser Liebe Gottes. Wie drückt sich diese Liebe aus? Diese Liebe, nach der wir uns so sehnen, diese Liebe, von der ich gerade sage, sie ist unbegrenzt, unverdient und unwiderruflich. Ich möchte euch die Qualität dieser Liebe aufzeichnen, damit ihr so richtig das Verlangen habt, mehr und mehr von dieser Liebe zu bekommen. Im Lukas 10 sagt der Jesus Christus zu einem Fragesteller, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Oh, das ist falsch verstanden. Das ist nicht der Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass Gott einfach sagt, so, du hast mich zu lieben. Sondern was er eigentlich sagt, du sollst nicht vor ihm fliehen. Du sollst ihn nicht aus dem Wege gehen. Du sollst Gott nicht mit Gott umgehen, indem du ihn nur einsetzt in gewissen Notlagen. Du sollst ihn lieben. Du darfst ihn lieben. Das ist kein Befehl. Du sollst Gott lieben. Von ganzem Herzen. Sondern dein ganzes Herz, deine ganze Seele, deine ganzen Kräfte darfst du einsetzen in diese eine fantastische Realität. Gott zu lieben. Kannst du dir vorstellen, wie sich so Liebende treffen? Und er immer noch nicht sicher ist, Bist du mir gut? Bin ich eigentlich deiner würdig? Was muss ich machen, um deine Liebe zu gewinnen? Und sie sagt, mich lieb haben. Du sollst mich lieben. Damit befiehlt sie das doch nicht. Damit gibt sie ihm einfach Mut und sagt, lockt ihn heraus und sagt, lieb mich, hab nur einen Wunsch, geliebt zu werden. Oh, jetzt habe ich dieses Wort immer falsch verstanden. Gott geht drum und befiehlt, du sollst mich lieben. Nein, seine große Sehnsucht, dass wir ihn lieben, natürlich. Aber er weiß, dass erst darin, dass wir ihn lieben, wir letztlich die Freude finden, die bleibt. Denn alle anderen Lieben sind vergänglich. Sogar eine anhaltende Liebe, die sich lange, lange Zeit durch eine Ehe hindurchzieht, sogar die wird nachher vom Tode gekennzeichnet, wenn die zwei auseinandergerissen werden. Eine Liebe bleibt. Das ist die Liebe Gottes. Um das zu illustrieren, was das für eine Liebe ist, die Gott dir da bereitstellt, sagt er, es war einmal ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho, fiel unter die Räuber und die zogen ihn aus und schlugen ihn und gingen davon und ließen ihn halb tot liegen. Es begab sich aber von ungefähr, dass ein Priester dieselbe Straße hinzog. Und da er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Daher kam zu der Stätte und sah ihn. Ging er vorüber. Und ein Samariter aber reiste und kam dahin. Da er ihn sah, jammerte ihn sein. Ging hin zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm und hob ihn auf sein Tier und führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Des anderen Tages zog er heraus 2 Silbergroschen und gab sie dem Wirte und sprach zu ihm, pflege sein. Und so du von mir was mehr brauchst, will ich's dazu zahlen, wenn ich wiederkomme. Und welches dünkt dich, der unter diesen dreien der Nächste sei gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Und er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tue das Gleiche. Als er Jesus Christus diese Geschichte erzählte, er erzählte ja eigentlich etwas, was deutlich machen sollte, in welcher Absicht er in diese Welt gekommen war. Diese Reise des guten Samariters, des barmherzigen Samariters, wie wir sie diese Geschichte nennen und wie wir sie gut kennen, war eigentlich seine Geschichte. Er machte sich auf den Weg. Und zwischen uns Menschen und Gott liegt eine ganz natürliche Feindschaft, aber die hielt ihn nicht davon ab, unter diese Menschen zu gehen. Zwischen den Samaritern und Juden war eine Feindschaft, die konnten sie nicht ausstehen. Die Juden machten einen großen Bogen um das Land, auch wenn sie oft eine Reise verkürzen würden, von Judäa nach Galiläa oder umgekehrt, wenn sie durch Samarien reisen würden. Aber nein, das war das vermiedene Land, da geht man nicht durch, da sind die verhassten Samariter. Und Gott erzählt diese Geschichte von dem Samariter, um seine Geschichte zu erzählen. Und nicht nur seine zu erzählen, sondern das dritte und sehr wichtige, was man immer sehen muss in dieser Geschichte, so geh hin und tu desgleichen. Dass Gott sagt, diese Qualität, diese Liebe will ich dir geben, damit deine Freude groß ist. Denn wo war wohl die größte Freude? Bei dem, der geheilt war oder bei dem, der geholfen hat? Ich glaube, bei beiden. Eine unendliche Freude. Jesu Liebe als Kraft, die natürlichen Feindschaften abzubauen. Wäre das nicht schön? Wäre das nicht schön, wenn diese Liebe, die Gott demonstriert hat, indem er in diese Welt gekommen ist, um einfach unbegrenzt und unverdient und unwiderruflich uns zu lieben. Stell dir mal vor, diese Qualität Liebe ist dir und mir angeboten. Nicht nur, damit wir mit ihm dieses Verhältnis alleine haben, sondern diese Kraft, diese Liebe soll sich wieder ausbreiten unter uns Menschen. Zueinander. Stell dir mal vor, unbegrenzt zu lieben. Wie oft begrenzen wir unsere Liebe? Unverdient, das hast du nicht verdient und erst musst du das und das wieder in Ordnung bringen, ehe dich liebe. Nein, Gott sagt, dies ist die göttliche Liebe. Es gibt 3 Arten der Liebe. Die Griechen kannten die Eros-Liebe. Sie kannten die Philio, die Freundschaftsliebe. Aber durch Christus wurde uns eine neue Liebe geboten. Und das ist die Agape-Liebe, die Agape-Liebe. Und der Unterschied wird natürlich ganz deutlich hier in diesem Abschnitt. Die erste Liebe wird deutlich hier, kann man ganz prima sehen. Er zog aber hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus und schlugen ihn und gingen davon und ließen ihn. Ich finde keine perfektere Beschreibung der Liebe, die immer noch als die Liebe angeboten wird. Die Eros-Liebe. Sexualität in allen großzügigsten Formen. Was bleibt denn, nachdem ausgezogen wird? Danach gibt es meistens Schläge, wenn nicht physisch, so doch seelisch. Zurückbleiben dann die Menschen halbtot liegen. Also wenn die Eros-Liebe bestimmt die Antwort wäre, dass Menschen glücklich wären, dass Menschen die Freude gefunden hätten, dann wäre tatsächlich diese Welt und diese Jugend und diese Generation die glücklichste, die es je gegeben hat. Mich hat sehr interessiert, vor kurzem zu hören, dass in der Time Magazine in Amerika ein Artikel stand, der darstellte, dass die große Sehnsucht wieder da ist von den Menschen, die immer rumgesprungen sind, wie die Bienen von Blume zu Blume, die propagiert haben, man muss eben viel Eros-Liebe, sexuelle Liebe haben, viel Austausch, viel Erfahrung und so weiter und so fort. Weißt du was? Da ist der ganz große Aufschrei nach dem einen Partner, dem einen, der mich liebt und bei dem einen, bei dem ich bleibe. Eine ganz interessante Entwicklung. Haben wir festgestellt. Fantastische Beschreibung. Er fiel unter die Räuber. Es gibt nichts Schreckliches, als wenn du tatsächlich die Freude in dieser dieser Art Liebe suchst. Was damals, als ich klein war, nur die Erwachsenen suchten. Und als ich herangewachsen war, die Jugend suchte, das suchen ja heute schon die Kinder. Diese sexuelle Liebe. Und sie werden genauso enttäuscht. Und es wird hinabgehen mit ihnen. Und wenn sie ausgezogen sind, geschlagen, dann lässt man sie liegen und lässt sie allein. Eros-Liebe, das ist die Liebe, die alles bekommen will und nichts geben will. Alles bekommen will, aber nichts geben will. Philia, die Freundschaftsliebe, ist sie das Gleiche? Nein, sie ist etwas besser. Sie hat etwas mehr Format, aber sie ist auch seltener. Wo findet man denn echte Freundschaften, die halten und bestehen und bleiben? Denn da gibt man eigentlich, um etwas zu bekommen. Bei der anderen, bei der Eros-Liebe will man gar nichts geben, man will nur haben. In der Freundschaft ergibt man, aber man erwartet auch etwas zurück. Und sehr schnell passiert es, dass diese freundschaftliche Liebe oder diese brüderliche Liebe so ist wie bei Brüdern, die sich irgendwo lieben, aber auch irgendwo auch manchmal ganz, ganz grässlich wehtun. In Obernhof war vor einem halben Jahr eine Beerdigung. Die Mutter starb, zwei Brüder gingen zum Friedhof. Der eine stand am Grab und der andere stand hinter der Mauer des Friedhofs. Warum ist er nicht hingegangen? Weil er sauer war auf die Eltern, weil sie scheinbar dem Bruder etwas mehr gegeben haben vom Erbe. Und das Erbe war jämmerlich. Ich war dem Mann einige Wochen vorher begegnet, als er bei uns Fliesen legte. Und jemand im Hause frug nach seinem Bruder und er sagt, welchen Bruder? Ich habe keinen Bruder. Dann bin ich hingegangen, Sie haben doch einen Bruder. Für mich ist er gestorben. Zwei Männer, die herangewachsen sind wie Kinder und sich lieb gehabt haben, vielleicht wenigstens von Zeit zu Zeit und jetzt auf einmal brüderliche Liebe, wurde zum Hass. Eine Woche später starb der Vater. Hatten sie sich versöhnt über den Tod der Mutter? Nein. Sie standen wieder getrennt. Einer am Grab, der andere draußen. Ist das die Antwort? Philia? Die freundschaftliche Liebe? Auch sie ist begrenzt. Aber beides, sowohl die freundschaftliche, brüderliche Liebe als auch die sexuelle, die sinnliche Liebe, kann eine wunderbare Sache werden, wenn die Liebe hineinkommt, die Gott alleine geben kann. Und das ist die Agape-Liebe. Die Liebe, die bereit ist zu geben und zu geben und zu geben, auch wenn sie nichts bekommt und nicht nur mal kurz nichts bekommt, sondern lange nichts bekommt, vielleicht nie etwas bekommt. Weil Gott letztlich von uns nie etwas bekommen kann. Was soll er von uns schon bekommen? Uns rebellischen Menschen. Und trotzdem hat er uns lieb. Unendlich lieb. Und er hat gesagt, diese Qualität, diese Liebe will ich dir geben. Was ist das für eine Liebe? Das ist eine Liebe, die opferbereit ist. Dieser Mann, als der herabging und sah tatsächlich da diesen Mann dort liegen, auf seinem Wege und entdeckte, dass es sogar ein Fremder war, war er bereit, seine Reise zu unterbrechen, war er bereit, Opfer zu bringen und sich dieses Menschen anzunehmen. Oh, wo Liebe richtig ist, wo richtige Liebe ist, da kennt ihr gar keine Grenzen. Absolut nicht. Wo echte Liebe ist, da ist man bereit, Opfer zu bringen. Oh, ich werde nie vergessen, wie ich das erlebt habe, wie ein junger Mann aus unserem Dorf, wann war es, vor 2 oder 3 Jahren, war er bei der Marine und er konnte nicht zurückkommen. Normalerweise kam er so wenigstens alle 2, 3 Wochen am Wochenende nach Hause. Und dann war alles verschneit. Aber dieser junge Mann machte sich auf den Weg und stapfte 2 Stunden, um vom Hafen tatsächlich an den Bahnhof zu kommen. Dann fuhr er mit klitschnassen Kleidern diese zig Stunden von Wilhelmshaven hier runter nach Koblenz. Und dann war er gerade ein paar Stunden zu Hause, um dann wieder in den Zug zu steigen und zurückzufahren und wieder durch den Schnee an sein Boot und sein Schiff zu kommen. Wisst ihr was? Warum dieser Bursche das alles auf sich nahm? Weil er zu Hause eine Liebste hatte. Verlobt war, verliebt war. Und da war auf einmal der Preis, das war gar nichts. Durch den Schnee zu stapfen mit 2 Stunden. Ich weiß, als wir so einiges machen mussten bei der Marine, da habe ich immer gesagt, so ein Blödsinn. Aber da ging es ja auch nicht zu meiner Freundin. Oh ja, wir wissen genau, was es heißt, Opfer zu bringen. Aber wenn die Liebe da ist, was können wir nicht alles in Bewegung setzen? Hier war dieser Mann bereit, der Samariter, Opfer zu bringen. Aber weißt du, Liebe geht noch weiter. Liebe ist nicht nur opferbereit. Liebe geht Risiko ein, geht Risiken ein. Das konnte eine Falle sein. Da liegt dieser Jude und der Samariter. Dieser Reisende, wahrscheinlich ein reicher Mann. Geht hin, nimmt sich seine an und dann fallen die Räuber über ihn her. Aber er hat nicht so kalkuliert. Er ist das Risiko eingegangen. Ich denke an einen Pfarrer in Norddeutschland, bei dem ich 2 Mal eine Evangelisation durchgeführt habe und werde nie vergessen, wie regelmäßig an seine Tür Leute anklopften, um etwas von ihm zu bekommen. Und wie regelmäßig über Jahre, die einfach eine Routine hatten, diesen Leuten, die dort bettelten, ihnen etwas zu geben, aber das war gar nichts. Er hatte das aus offen, er hatte selbst 6 oder 7 Kinder adoptiert. Und was für Schwierigkeiten. Und obendrein war da gerade ein Mädel und die kannte ich, die war vor Jahren mal bei uns in der Klostermühle durch ein Heim und eine Heimleitung zu uns gekommen, um Ferien zu machen. Und diese junge Frau, über Jahre ging die zu diesem Pfarrer. Und über Jahre wurde eigentlich, hat dieses junge Mädel und diese junge Frau später, hat sie diesem Pfarrer Probleme bereitet und Schwierigkeiten und eigentlich nicht in Liebe zurückgezahlt, was diese ihnen gegeben haben. Aber als ich das letzte Mal da war, da war dieses Mädel, diese junge Frau ganz anders. Und ich sagte, was ist geschehen? Und sie sagte, die Liebe hat mich überwältigt. Ich weiß jetzt, dass es die Liebe Gottes gibt. Ich sage, woher weißt du es? An dieser Familie. Die hat mich jahrelang angenommen. Nicht nur mal, sondern immer konnte ich kommen. Sie waren immer für mich da. Und was habe ich denen für Schwierigkeiten bereitet? Sie sind das Risiko eingegangen. So wie die das Risiko eingegangen sind, diese jungen 5 Missionare, die noch gesungen haben und bereit waren, Herr, wenn es sein muss, hier ist unser Leben. Was ist denn wichtig in diesem Leben? Wichtig ist, dass wir dein Leben haben. Der ist kein Narr, der verliert, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Das war schnell gesprochen als junger Student in der Bibelschule. Aber dann hat Gott sie beim Namen genannt, hat sie gerufen, hat sie ins Missionsfeld geschickt, wo 5 blühende junge Männer landeten unter den Aukas, den Kopfjägern, die einen Hass hatten auf jeden Weißen, weil mehrere Jahre zurückliegen, hunderte von Jahren zurückliegen. Damals, als die Spanier das Volk eroberten, da haben tatsächlich diese gastfreundlichen Leute, die sind so missbraucht worden. Und die haben über Generationen diesen Hass in ihrem Herzen gehabt und haben gedacht, jeder Weiße, der unserem Stamm kommt, der wird umgebracht. Und dann haben sie diese 5 Männer umgebracht. Aber Liebe hat sie überwunden. Denn wisst ihr, was die Frauen gemacht haben, dieser 5 Männer? Die haben gesagt, wir gehen zu den Mördern unserer Männer. Und mit ihren Kindern gingen sie hin. Nur die Frauen. Und überwanden diese Menschen mit der Liebe. Ich habe selbst eine Tochter, die von dem Flugzeugführer, dem Narzehnt, die Tochter war auf unserer Bibelschule vor Jahren. Und sie erzählte mir, dass sie, bevor sie zur Bibelschule kam, wurde sie gerade getauft. Sie gerade getauft worden, als 14- oder 15-jähriges Mädel. Sie getauft worden, und zwar von dem Mörder ihres Vaters. Einer dieser Aukas, der den Vater abgeschlachtet hat. Das ist Liebe, die nur Gott geben kann. Liebe zum natürlichen Feind, Liebe, die opferbereit ist, Liebe, die ein Risiko eingeht. Ja, Liebe, wie wir es da eigentlich gesehen haben, die sich sogar in Gefahr begibt. Liebe, und das müsste man eigentlich sagen, die keine Grenzen kennt. Keine Grenzen kennt. Ich weiß, wie ein Freund von mir in Aurich, Ostfriesland, diese Jugend draußen, die nichts glauben konnte von der Liebe, die die Liebe Gottes verlacht und verpönt haben, die gesagt, geht bloß los, ihr Christen, was habt ihr denn schon? Was habt ihr denn schon zu bieten? Der hat gesagt, wir haben euch lieb. Und er hat diese Jugendlichen eingeladen. Und weißt du, wo sie eingeladen hat? Nicht irgendwo noch so einen Kellerraum fertig gemacht, nicht irgendwo so eine Bar eingerichtet. Der hat die ins Wohnzimmer genommen. Und er hat weder den Kühlschrank vorher ausgeräumt, noch hat er die besten Platten weggelegt, noch hat er seine Bücher weggepackt. Der hat die einfach ins Wohnzimmer eingeladen. Und die haben da was rausgemacht aus diesem Wohnzimmer. Die haben gesagt, diesen Christen wollen wir mal testen. Wie die Platten auflegten. Na, mal hören, was du da so hast an Musik, nicht? Nicht? Und Beethovens bum-bum-bum, nicht? War auf einmal wirklich tut-tut-tum kaputt. Hast du ja nichts Vernünftiges? Psst. Gib mal was Richtiges her. Wir haben Hunger. Rang an den Kühlschrank. Und diese Rockerbande wurde überwunden. So wie wir hier diesen Hauskreis, der sich vorgestellt hat, als ich da die besuchte, waren da junge Leute, halb gezähmt. Die ließen jetzt schon das gute Geschirr in Ruhe. Aber überwunden durch die Liebe. Ich habe eine Frau kennengelernt, die war so klein. Gladys Aylward. Sie sah selbst aus wie eine Chinesin. Aber was war, als sie einfach als Putzfrau in London die Treppen putzte, sagte sie, Herr, du musst Menschen nach China senden. Dort gehen die Leute verloren. Da sind Millionen von Menschen, die gehen alle verloren. Und sie sammelte das bisschen Geld, was sie hatte, um Missionare auszusenden. Und er sagte Gott zu ihr, mach du dich auf den Weg. Und sie ging zu einer Bibelschule und sagte, der muss ich ja wohl erst mal etwas lernen von der Bibel. Und die haben sie gleich wieder nach Hause geschickt. Die unbegabte Frau. Völlig unmöglich, die in eine Bibelschule zu schicken. Hat sie sich zurückdrängen lassen? Nein, die hat weitergearbeitet, bis sie genug Geld hatte, um eine Zugkarte durch Russland nach China zu haben. Und damals war Krieg. Sie machte sich auf den Weg. Und dort in China gab ihr der Herr hunderte von Kindern, die sie über die Jahre versorgte. Manchmal am Stück 100. Ohne was zu haben, ohne etwas zu besitzen. Und sie musste fliehen vor den Japanern. Und sie erlebte ein Wunder nach dem anderen. Diese Frau, die kleine unbekannte Frau, stand neben mir. Ich habe sie übersetzt. Vom Englischen ins Deutsche. Ich habe mich geschämt, das Wort Liebe übersetzen zu müssen für sie, weil sie mir der Inbegriff wurde, wie Gott einen Menschen verändern kann und lieb haben kann. Liebe, die kennt keine Begrenzung. Liebe, wenn ihr nochmal diesen Film seht, Die Brücke am Kwai, oder das Buch lest, das eigentlich heißt Das Wunder am Kwai, dann wisst ihr, dass damals in diesem Camp, als diese Menschen wegstarben wie Fliegen, jeder versuchte zu überleben und wurde zur Bestie. Bis auf einmal einer anfing und pflegte einen, mit dem er richtig so im Streit war. Und als er so krank war, gab er ihm das letzte bisschen Essen, was er selbst hatte, und gab ihm seine Wolldecke, um sich zuzudecken. Und dieser Mann wurde wieder gesund und der andere starb. Das machte so Schule, dass tatsächlich eine Erweckung stattfand und einer nach dem anderen anfing, sich um den anderen zu kümmern. Die Liebe Gottes sich ausbreitete und dieses Camp, wie wir es in dem Film sieht man es ja auch, einer sogar bereit war, als er mit Spaten verloren war. Und die Japaner sagten, gib den Spaten her, ihr wollt nur ausbrechen. Und wenn ihr den Spaten nicht in einer halben Stunde da habt, dann wird einfach einer abgezählt und wird erschossen. Und er wurde abgezählt, weil der Spaten nicht auftauchte. Und wurde einer rausgenommen und in diesem Moment trat ein anderer vor und sagte, ich war's. Und dann wurde er erschossen. Und der andere war gerettet. Und man stellte fest, dass tatsächlich dieser Spaten nachher gefunden wurde, nicht von diesem Mann weggenommen, sondern war falsch gezählt worden. Warum war der andere vorgetreten? Weil er eintreten wollte für seinen Freund. Er wusste, dieser Mann hat Kinder, der hat eine Familie. Vielleicht besteht eine Hoffnung, dass er nochmal nach Hause kommt. Er hatte keine Kinder. Er starb an seiner Stelle. Liebe kennt keine Grenzen. Das ist die Liebe, die Gott hat. Und das ist die Liebe, die du und ich nötig haben. Und wenn wir hier stehen und euch das sagen, dann sagen wir ganz bestimmt nicht, dass wir schon die reine Inkarnation dieser Liebe sind. Sondern es bedeutet nur, dass wir die Quelle kennen, den Weg kennen, von zu dem hin, der diese Liebe ist und der sie dir geben will. Weißt du was? Hier stehen diese Worte, die ich zum Schluss sage. Ein Samariter aber reiste und kam dahin. Und da er ihn sah, jammerte sein. Er kam dahin. Jesus kam in diese Welt. Er suchte die Seinen. Weißt du was? Kennst du diese Freude, gesucht zu werden? Mich sucht ja keiner, mich braucht ja keiner. Wie oft höre ich das? Enttäuschte Eltern, die alles gegeben haben, aber jetzt braucht mich ja keiner, jetzt will mich ja keiner. Kinder, die das glauben, dass ihre Elternangehörigen sie nicht lieb haben. Mich sucht ja keiner, mich will ja keiner. Jesus kam. Er kam genau dahin. Weißt du, wo er heute hinkommen möchte? Genau dahin, wo du bist, mit deiner Sehnsucht nach echter Liebe. Und er weiß, dass du keine echte Freude kennen wirst, es sei denn, du findest diese Liebe von Gott. Er kam dahin, mehr noch, er sah ihn. Er hat nicht, ist nicht nur vorbeigekommen, hat ihm nur nicht nur eine Hoffnung gegeben. Gott ist nicht der, der hier in der Bibel irgendetwas so anspricht, sondern das, was hier drin steht, diese Liebe, die ausgegossen werden kann in unser Herz, diese Liebe ist tatsächlich vorhanden. Das ist keine Einbildung, das ist keine Theorie, das ist nicht nur ein Thema. Er kam. Und es jammert ihn. Steht an einer anderen Stelle, dass Jesus die Menschen sah wie Schafe, die verloren gingen. Ohne Hirten. Aber er sah sie. Er sah sie. Und er sieht dich. Freude gesucht zu werden, Freude entdeckt zu werden. Ich hoffe, das könnte passieren in dieser Woche. Es könnte passieren heute Abend, dass du auf einmal aufwachst und sagst, Mensch, wenn diese Liebe da ist für mich, dann werde ich einmal geliebt und dann gibt es immer einen, der mich wirklich lieb hat. Unveränderlich. Aber dann kriege ich auch die Liebe, dass ich wieder lieben kann, sodass es viele geben wird, die mich lieben, aufgrund dessen, dass ich die Kraft bekomme, sie zu lieben. Kennst du diese Freude, geliebt zu werden, gesucht zu werden, die Freude, entdeckt zu werden? Mehr noch, er ging hin, er nahm ihn an, er ging hin zu ihm und dann steht da alles, was er tat. Er goss Öl und Wein in seine Wunden, verband ihn, hob ihn auf ein Tier und führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Es gibt keine größere Umschreibung als den Heilsweg, durch den wir gehen. Dass Gott gekommen ist, dass Gott uns sieht und sagt, jetzt fange ich an, dich zu heilen. Oh, denke ja nicht, dass du einfach so zu Gott kommen kannst, dass du Christus in dein Leben aufnehmen kannst und dann ist alles eitel Sonnenschein. Es fängt damit an, dass er Öl und Wein gebraucht in deine Wunden und verbindet und dich in eine Herberge trägt und dich dort pflegt. Das ist eigentlich eine herrliche Beschreibung des Wirkens Gottes durch seinen Heiligen Geist. Können wir nicht darauf eingehen heute Abend, aber das musst du einfach mal kapieren. Das ist Pfingsten, was da drin steht. Kennst du die Freude, gesucht zu werden? Kennst du die Freude, entdeckt zu werden? Kennst du die Freude, geheilt zu werden? Vielleicht bist du hier ganz bitter, ärgerlich. Du redest immer von Liebe, sagst du in deinem Herzen. Ich kenne keine Liebe, hier ist keiner, der mich liebt. Doch, Gott ist da, der dich liebt und er gibt dir die Kraft, dass du heil wirst und dann, wenn du noch so bitter bist, anfangen kannst, andere zu lieben, die du aufgehört hast zu lieben. Und dass du anfangen kannst, Gott zu lieben, den du vielleicht noch nie geliebt hast. Und denn das habe ich eigentlich bis gestern nie richtig gesehen, oder war es heute Morgen. Da steht da, Pflege sein, sagt er zum Wirt. Und so du was mehr wirst da tun, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was sagt das für Christen? Ihr, die ihr den Herrn Jesus Christus kennt, was sagt das euch? Wenn ich wiederkomme. Und ihr, die ihr vielleicht nicht ganz so bewandert seid, in diese Wahrheit, dass die Christenheit weltweit eins ganz, ganz, ganz bestimmt weiß, der Jesus Christus kommt wieder. Er kommt wieder. Das geht gar nicht anders. Das ist einfach unmöglich, dass er uns so lieb hat und dann wegbleibt. Er kommt. Es wird nicht nur eine Liebe sein, wie bei einer Verlobung, wie ich das gehabt habe, als ich 4 Jahre verlobt war, da lebte ich in England und meine Braut lebte in Deutschland. Oh, die Liebe war echt und wir haben uns gefreut an den Briefen, an den Gesprächen hin und wieder. Aber dann sehen wir uns an den Tag, wo wir endlich zusammenkommen werden. Und die Christen freuen sich auf den Tag, wo sie endlich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Gott in seiner ganzen Liebe sehen. Er wird wiederkommen. Das ist die Freude, was unser Thema eigentlich sagt. Die Freude, geliebt nicht zu werden, geliebt zu sein. Er kommt, um dich in seine Arme zu schließen.